Die letzten Verse singen wir dann an Ostern. Wir sind heute nochmal im Römerbrief, bevor es dann morgen an Heiligabend um Weihnachten geht, um Jesus, um das Licht der Welt. Aber heute nochmal eine Predigt über den Römerbrief. Römerbrief Kapitel 12 werden wir heute beginnen, die Verse 1 bis 8. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Gliederung, die wir schon ein paar Mal angeschaut haben, wo der Römerbrief so versucht wird, ein bisschen aufzuteilen in verschiedene Bereiche. Ich meine, das Hauptthema vom Römerbrief ist die Gerechtigkeit Gottes und auch die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt durch den Tod seines Sohnes. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir auch gerecht. Und die Gerechtigkeit Gottes zeigt sich im Römerbrief durch verschiedene Dinge. Einmal am Anfang zeigt sich seine Gerechtigkeit dadurch, dass er all das gottlose Wesen verurteilt. Da haben wir gesehen, wer alle Sünder ist. Die Heiden, die Juden, die moralisch Hochstehenden, alle sind letztlich vor Gott Sünder und sind verloren. Daran zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes. Keiner kann von sich aus so gerecht sein, dass er vor Gott bestehen kann. Dann in den nächsten Kapiteln zeigt sich die Gerechtigkeit Gottes darin, dass er sich genau über diese Sünder erbarmt und dass er gnädig ist, dass er sie rechtfertigt. Und obwohl er gnädig ist, bleibt er trotzdem gerecht. Danach zeigt sich seine Gerechtigkeit darin, dass er diese gerechtfertigten Menschen heiligt. Und dass sie sich immer mehr in sein Ebenbild verwandeln. Und in den letzten drei Kapiteln, die wir jetzt im Römerbrief angeschaut haben, die Kapitel 9 bis 11, da ging es um die Gerechtigkeit Gottes, die sich in seiner Souveränität zeigt. Und dem Thema Erwählung, freier Wille, da ging es immer wieder drum. Darin zeigt sich auch Gottes Gerechtigkeit. Und jetzt sind wir in Kapitel 12 angekommen und in den Kapiteln 12 bis 15, da wird sich Gottes Gerechtigkeit daran zeigen, an dem geheiligten Leben der Nachfolger Jesu. Also, dass sich in dem Leben der Menschen, die Jesus nachfolgen, dass sich da die Gerechtigkeit Gottes widerspiegelt. Und ich möchte gerne den Text mit euch lesen, Römer 12, die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wenn wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Ich möchte noch einmal kurz beten, dürft dazu sitzen bleiben. Ja, du großer Gott, wir danken dir für deine Gerechtigkeit, die wir sehen im Römerbrief, die wir hier in der ganzen Bibel offenbart sehen. Und ja, danke, dass es einen Weg für uns gibt, gerecht zu werden vor dir durch den Tod deines Sohnes am Kreuz. Danke, Herr, dass wir an dich glauben können, Herr Jesus Christus, und dass du uns wirklich gerecht machst. Bitte hilf auch jetzt beim Predigen und beim Zuhören, Herr, dass es ja, für uns alle ein Segen ist, dein Wort zu hören. Amen. Ich habe der Predigt mal den Namen gegeben: Gottesdienst ist nicht nur sonntags. Und gemeinsam wollen wir uns drei Punkte anschauen. Der erste heißt: Gott dienen durch persönliche Hingabe. Der zweite: Gott dienen, indem wir seine Ehre suchen. Und der dritte: Gott dienen, indem wir der Gemeinde dienen. Also der erste Punkt: Gott dienen durch persönliche Hingabe. Im Vers 1 haben wir schon gelesen: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Da finde ich, übersetzt Schlachter, ein bisschen besser, ein bisschen verständlicher. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Also die Grundlage für die Ermahnung, die Paulus hier ausspricht, ist die Barmherzigkeit Gottes. Es ist nicht die Heiligkeit Gottes oder der Zorn Gottes gegen Sünde, sondern es ist die Barmherzigkeit. Vielleicht erinnert ihr euch zurück an Römer 2. Da haben wir schon mal auch so etwas Ähnliches gelesen. Im vierten Vers Römer 2 heißt es: Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Das ist Gottes Güte, die zur Buße leitet, nicht Gottes Zorn oder Gottes Heiligkeit, sondern Gottes Güte. Und hier geht es um Barmherzigkeit jetzt in Römer 12. Aber Gottes Güte hat uns zur Umkehr geleitet. Aber dort bleibt Gottes Güte eben nicht stehen, sondern sie will uns weiterführen. Und zwar dahin, dass wir ein an Christus hingegebenes Leben führen. Und das nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Liebe unserem barmherzigen und gütigen Gott gegenüber. Und in den letzten 11 Kapiteln vom Römerbrief, die wir jetzt angeschaut haben, da kam immer wieder Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit zum Vorschein. Da ist die Grundlage gelegt worden für die ganzen praktischen Anweisungen, die jetzt in den nächsten Kapiteln kommen werden. Das ist die Grundlage. Und unsere Antwort auf diese Barmherzigkeit Gottes ist Hingabe an Christus. William MacDonald drückt es kurz und knackig aus. Er sagt: Wenn der Sohn Gottes für mich gestorben ist, dann ist das Mindeste, das ich tun kann, für ihn zu leben. Wir leben also aus Dankbarkeit für unseren wunderbaren Herrn und Heiland. Und hier in Kapitel 12, da gibt uns der Heilige Geist durch Paulus Anweisungen, wie wir dieser Liebe und Dankbarkeit unserem Herrn gegenüber Ausdruck verleihen können. Und wichtig ist, dass wir dabei wirklich im Blick behalten, warum wir uns an diese Anweisungen halten möchten. Nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Wenn Jesus für mich gestorben ist, dann ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann, für ihn zu leben. Und ich weiß, manchmal sind solche Predigten, die das praktische Leben und die gelebte Hingabe betonen, die können leicht missverstanden werden. Dann heißt es schnell, da wird irgendwie Druck gemacht, da wird ein christliches Gesetz aufgestellt oder sowas in der Art. Aber wenn wir vom Kreuz herkommen, wenn wir am Kreuz unsere Schuld abgegeben haben, wenn wir wissen, wir sind gerechtfertigt durch Christus, weil er durch seine große Gnade uns unsere Schuld abgenommen hat, die uns von Gott trennt, dann ist doch grundsätzlich der Wille bei uns da, für diesen Herrn zu leben, der uns diese große Last abgenommen hat. Und dann zeigen wir doch unsere Liebe zu ihm dadurch, dass wir für ihn leben. Und wenn du diesen Willen nicht kennst, wenn du sagen musst, ja, also, ich gehe zwar in die Kirche und ich gehe auch mal in den Hauskreis, in die Bibelstunde oder in die Jugend, aber so ein Wunsch nach einer Hingabe an Christus, das kenne ich eigentlich gar nicht, ist mir fremd. Dann sollst du Gedanken über deinen Glauben machen, über deinen Stand, ob du wirklich dem Herrn gehörst, wäre dann die Frage. Also, wenn uns der Herr so viel vergeben hat und wirklich uns angenommen hat und wir das wissen, dann kann unsere Antwort nur Hingabe sein. Und wenn du diese Antwort in deinem Leben nicht kennst, nicht diesen Wunsch danach kennst, dann musst du wirklich Gedanken darüber machen, bin ich dann überhaupt ein Kind Gottes? Weil wenn es bei dir nie zu dem Punkt kam, dass du vor Gott kapituliert hast, dass du durch Bekehrung und Wiedergeburt ein Kind Gottes wurdest, dann ist natürlich kein Wunder, wenn kein geistliches Leben da ist, weil dann bist du geistlich tot. Dann regt sich da natürlich auch nichts. Aber wenn du weißt, ja, ich habe meine Schuld und meine Sünde Jesus bekannt und ja, ich habe ihn gebeten, Herr meines Lebens zu sein und ja, ich habe es ernst gemeint und ja, mir ist bewusst, dass mein Leben jetzt wirklich ihm gehört, aber trotzdem fehlt dieser Wunsch, Jesus wirklich nachzufolgen und wirklich ein Leben für Jesus zu leben, dann ist der Grund dafür vielleicht der, den wir, ja, der im Vers 2 angedeutet wird. Da heißt es ja, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wenn dieser Wunsch nicht da ist, obwohl du weißt, ich bin ein Kind Gottes, dann hast du dich vielleicht entgegen der Anweisung von Vers 2 mit der Welt gleichgestellt. Dann hast du vielleicht dein altes Denken behalten, statt dein Denken von Gott erneuern zu lassen, statt deinen Sinn von Gott erneuern zu lassen. Und geistliches Wachstum oder ja, so Erneuerung unseres Sinnes, das kommt eben nicht dadurch, dass wir YouTube schauen oder Netflix. Man kann sich geistliches Wachstum auch nicht als Pulver kaufen und das irgendwie mit heißem Wasser anrühren und trinken und dann wächst man geistlich. Sondern geistliches Wachstum kommt dadurch, dass wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Dass wir seine Nähe suchen, dass wir sein Wort hören oder lesen, dass wir mit ihm reden, dass wir auch Gottesdienste besuchen, dass wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben und auch darin, dass wir versuchen umzusetzen, was wir erkannt haben. Und in der Gegenwart Gottes, da wird unser Sinn erneuert. Weil die richtige Lehre, und die finden wir in Gottes Wort, die führt zu richtigem Denken und das richtige Denken, das führt zum richtigen Handeln. Und wir müssen nicht irgendwie auf ein warmes Gefühl im Herz oder auf ein Kribbeln im Rücken warten, bis wir Gottes Willen tun, sondern wir können Gottes Willen dann tun, wenn wir ihn erkannt haben. Das ja, gehört zusammen. So wird unser Sinn auch erneuert, durch die praktische Umsetzung dessen, was wir erkannt haben. Und sicherlich ist Gehorsam nicht immer leicht. Und Liebe ist auch nicht immer ein Spaziergang. Das wisst ihr wahrscheinlich. Aber wenn ich weiß, für wen ich die Dinge tue, die ich in Gottes Wort erkannt habe, dann kann ich es doch gerne tun, obwohl es mir vielleicht schwerfällt. Bei mir war es so, ich bin früher sehr gern Motorrad gefahren. Das war mein erstes motorisiertes Fahrzeug, das ich hatte, war ein Motorrad, noch bevor ich ein Auto hatte. Aber ich wusste auch genauso, ich werde mit dem Motorradfahren aufhören, wenn ich mal eine Freundin habe oder spätestens dann, wenn ich verheiratet bin. Einfach darum, weil Motorradfahren eine recht gefährliche Angelegenheit sein kann. Man hat ziemlich wenig Knautschzone um sich herum. Und ich wollte eben nicht, dass meine Frau ständig daheim sitzt und sich sorgen muss, ob ihr Mann wieder am Stück nach Hause kommt. Und Nadine hat mich nie darum gebeten, das Motorradfahren aufzuhören. Hat sie nie zu mir gesagt, bitte hör es auf. Aber aus Liebe zu ihr habe ich es trotzdem getan, auch wenn es mir nicht leicht fiel. Einfach weil ich wusste, das ist richtig. Und wenn wir schon für Menschen Dinge aus Liebe tun, die uns schwerfallen, wie viel mehr tun wir es dann für Jesus? Lass dich von Jesus in seiner Gegenwart verändern. Lasst uns ihn kennenlernen. Und je besser wir ihn kennen, desto mehr werden wir ihn lieben. Und je mehr wir ihn lieben, desto gerne werden wir die Dinge tun, die er von uns möchte. Und die er uns aufträgt. Die persönliche Hingabe an ihn ist also zuallererst mal eine Frage der Beziehung, die wir zu ihm haben. Und das war der Punkt, Gott dienen durch persönliche Hingabe. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gott dienen, indem wir seine Ehre suchen. Im Vers 3 heißt es, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Ich glaube, dass wir alle miteinander, mich eingeschlossen, in der Gefahr stehen, uns selbst zu wichtig zu nehmen. Dass wir uns vielleicht unbewusst, vielleicht auch manchmal bewusst, im Mittelpunkt des Evangeliums sehen. Und dass es uns mehr um uns selbst als um Gottes Ehre geht. Und weil ich es nicht besser ausdrücken kann, möchte ich euch gerne einen Ausschnitt aus einem Buch vorlesen. Vielleicht kennst du ein oder andere von David Platt, Keine Kompromisse. Da schreibt dieser Bruder: Wir leben inmitten von Gemeindekulturen, die gefährliche Tendenz haben, Gottes Gnade von Gottes Ehre zu trennen. Der Gedanke, die Gnade Gottes zu genießen, findet starken Widerhall in unseren Herzen. Wir sonnen uns in Predigten, Konferenzen und Büchern, die eine Gnade groß machen, die sich um uns dreht. Ja, das Wunder der Gnade verdient unsere Beachtung. Aber wenn diese Gnade von ihrem Ziel losgelöst wird, ist das traurige Ergebnis eine egozentrische Christenheit, die das Herz Gottes verfehlt. Wenn wir den normalen Christen in einem Gottesdienst am Sonntagmorgen beten, die Botschaft des Christentums zusammenzufassen, würden wir sehr wahrscheinlich etwas hören wie: Die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich liebt. Oder jemand sagt vielleicht: Die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um für mich zu sterben. So wunderbar diese Empfindung auch klingt, ist sie biblisch? Ist sie nicht unvollständig nach allem, was wir in der Bibel gesehen haben? Gott liebt mich ist nicht das Wesentliche am biblischen Christsein. Denn falls Gott liebt mich die Botschaft des Christentums ist, wer ist dann ihr Objekt? Gott liebt mich. Mich. Das Christentum hat mich zum Objekt. Wenn ich eine Gemeinde suche, suche ich deshalb eine, deren Musik mir am besten passt und deren Programme am besten auf mich und meine Familie zugeschnitten sind. Wenn ich Pläne für mein Leben und meine Karriere mache, geht es darum, was für mich und meine Familie am besten funktioniert. Wenn ich überlege, wo ich wohne, welches Auto ich fahre, welche Kleidung ich trage und wie ich leben will, wähle ich alles danach, was am besten für mich ist. Das ist die Variante des Christentums, die in vielen Teilen der Welt vorherrscht. Aber das ist kein biblisches Christsein. Die Botschaft der Bibel ist nicht: Gott liebt mich, Punkt. Als wären wir das Objekt unseres eigenen Glaubens. Die Botschaft der Bibel lautet: Gott liebt mich, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe unter allen Nationen bekannt mache. Dann ist Gott das Objekt unseres Glaubens und unser Christsein hat ihn zum Zentrum. Nicht wir sind das Ziel des Evangeliums, sondern Gott ist das Ziel. Wir sollten also auch in diesem Punkt nicht mehr von uns halten, als sich's gebührt zu halten. Die Gnade Gottes ist nicht nur für unsere persönliche Rettung gedacht, sondern auch gewissermaßen als Rohstoff für unseren Dienst aneinander. Und Paulus drückt es in 1. Korinther 15, Vers 10 so aus: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Und hier wird es deutlich in diesem einen Vers: Gottes Gnade ist Grundlage für unsere Errettung, ja, aber sie ist auch genauso Grundlage für unseren Dienst. Und das führt uns jetzt auch zum dritten Teil der Predigt: Gott dienen, indem wir der Gemeinde dienen. In den Versen 4 und 5 von Römer 12 macht Paulus nochmal deutlich, was Gemeinde eigentlich ist, mit was wir es da zu tun haben. Da heißt es: Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Als Gemeinde sind wir also ein Leib in Christus und nach Kolosser 1, Vers 18 ist Christus das Haupt der Gemeinde. Er das Haupt und wir die Glieder. Er ist in uns, wir in ihm. Das ist also eine Einheit. Und wenn wir der Gemeinde dienen, dann dienen wir Christus. Und folglich zeigt sich Liebe zu Christus und Hingabe an Christus auch daran, dass wir seine Gemeinde lieben und dass wir seiner Gemeinde dienen. In den Versen 6 bis 8 von Römer 12 geht es um diese verschiedenen Gaben, die Gott eben genau zu dem Grund gibt, damit wir der Gemeinde dienen können. Das ist zum einen der Punkt der prophetischen Rede. Bei dem Wort Prophetie, da denken wir, die meisten von uns denken zumindest gleich daran, dass da ein Prophet kommt und der sagt was über die Zukunft. Das haben zwar Propheten getan, sie haben was über die Zukunft gesagt, aber oft haben sie auch einfach Gottes Wahrheit in eine bestimmte Situation hineingesagt. Und in dem Sinn müssen wir Prophetie auch heute verstehen. Es gibt keine Prophetie mehr, die der biblischen Lehre noch was hinzufügen könnte. Sonst müssen wir ständig die Bibel weiterschreiben. Aber die Gottes Offenbarung ist in seinem Wort abgeschlossen. Und daher bemerkt ein kluger Mann sehr treffend, alle wahre Prophetie der heutigen Zeit ist nicht mehr als eine Wiederholung der Botschaft Christi. Die Verkündigung und Auslegung von Wahrheiten, die schon in der Schrift offenbart sind. Unter Prophetie können wir also die Fähigkeit verstehen, das Wort Gottes öffentlich zu verkündigen. Und alles, was in der Prophetie gesagt wird, das muss sich an der Heiligen Schrift messen lassen. Das darf dem nicht widersprechen, was wir in der Heiligen Schrift finden. Im Vers 7 heißt es dann, ist jemand ein Amt gegeben? Da übersetzen Schlachter und Elberfelder, ist jemand ein Dienst gegeben? Und das finde ich passender, denn es geht darum, dem anderen zu dienen. Derjenige, der die Gabe des Dienstes hat, zeichnet sich durch das Herz eines Dieners aus. Er sieht Möglichkeiten des Dienstes und ergreift sie. So hat es William MacDonald definiert und ich könnte es nicht besser sagen. Also wir sehen Möglichkeiten, wo wir dienen können und ergreifen diese Möglichkeiten, ohne großes Trara drum zu machen, sondern wir sehen, da ist Not und wir helfen. Das ist die Gabe des Dienstes. Zu lehren ist die nächste Gabe, ist die Fähigkeit, Gottes Wort auszulegen, darzulegen und so zu erklären, dass andere es verstehen können. Und das Lehren hängt jetzt hier natürlich eng zusammen auch mit der Prophetie. Ermahnung, die nächste Gabe, das ist eine heikle Angelegenheit, muss man sagen. Nicht jeder, der Fehler sieht und sie anspricht, hat auch die Gabe der Ermahnung. Manchmal, ich denke, da müssen wir ehrlich sein, da steckt hinter so einer Ermahnung einfach nur der pure Neid. Wir sind neidisch auf das, was der andere hat. Und manchmal ist es auch einfach nur unser eigenes Fleisch, das uns irgendwie zu einer Ermahnung drängt. Wenn ich vor meiner Bekehrung ein notorischer Nörgler war, oder wenn so eine Art Kritiksucht zu meinem fleischlichen Wesen gehört, dann muss ich aufpassen, ob meine vermeintliche Gabe der Ermahnung nicht einfach nur eine Regung ist, die aus meinem Fleisch kommt, statt aus der Gnade Gottes. Und da müssen wir uns, denke ich, selber prüfen, auch wenn wir ermahnen. Ich denke, die meisten Leute ermahnen nicht gerne, aber wenn wir merken, oh, ich ermahne so gern, dann müssen wir uns, glaube ich, schon mal prüfen und sagen, wo kommt denn das her? Ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich mal einen Bruder ermahnt habe, weil ich neidisch auf ihn war, weil ich ihm sein Glück nicht gegönnt habe. Und als ich das dann erkannt habe, als der Herr mir das gezeigt hat, das hat mich schon wirklich schwer getroffen. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht aus unserem Fleisch, aus Neid rauskommt, diese Ermahnung, sondern daraus, dass wir dem anderen dienen wollen. Das Wort, das hier im Griechischen für Ermahnung steht, das bedeutet an anderen Stellen auch Ermunterung. Und unsere Ermahnung soll also nicht niederschmetternd sein, sondern soll gewissermaßen eine ermunternde Ermahnung sein. eine dienende Ermahnung, eine Ermahnung, die dem anderen hilft, auf seinem Weg weiterzukommen. Wir sollen den anderen gewinnen wollen mit unserer Ermahnung. Als nächstes geht es um das Geben. Wenn wir geben, soll das mit lauterem Sinn geschehen. Nicht um von anderen bemerkt zu werden, sondern einfach um des Guten willen. Der Herr Jesus hat es selber gesagt in Matthäus 6, Verse 1 bis 4. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun dein Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es soll uns nicht darum gehen, vor Menschen gut dazustehen, sondern es soll uns darum gehen, dem Herrn ein Opfer zu bringen. Weil er sagt ja, das, was ihr dem einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und der Herr, der sieht alles, was wir tun, egal ob gut oder schlecht. Dann geht es um die Vorsteher der Gemeinde, die sorgfältig sein sollen. Also Vorsteher oder Älteste der Gemeinde. Für sie werden ja sehr strenge Regeln auch schon angelegt. In 1. Timotheus 3 und Titus 1, da stehen diese ganzen Vorgaben, was da alles beachtet werden soll, wenn einer Vorsteher, Ältester werden möchte. Und da muss die Gemeinde schon sehr sorgfältig sein. Wen wählt sie denn für so ein Amt aus? Oder wen erkennt sie aus ihrer Mitte raus, der für diesen Dienst geeignet ist? Und der ausgewählte Vorsteher, der soll dann selber auch sorgfältig sein. Weil es geht ja um die Gemeinde Gottes dabei. Es geht um den Leib Christi und da ist höchste Sorgfalt geboten. Wenn zum Beispiel der Dr. Dieter Zetsche, also der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, wenn der einen Fehler macht, dann kann das sein, das führt zu Milliardenverlusten seines Unternehmens. Es kann sein, viele tausend Menschen verlieren den Arbeitsplatz, wenn er einen Fehler macht. Das ist natürlich hart, aber so ein Fehler hat keine Auswirkungen auf die Ewigkeit. Aber wenn ein Ältester nicht sorgfältig ist, dann kann das Auswirkungen in alle Ewigkeit haben. Denn in der Gemeinde, da geht es um die Ewigkeit, da geht es um das ewige Seelenheil. Und darum bitte ich euch, dass ihr für eure Ältesten betet, dass ihr uns helft bei unserer Aufgabe. Da bitte ich euch darum, weil das wirklich eine schwerwiegende Aufgabe ist. Und als letztes kommen wir zur Barmherzigkeit. Wenn wir barmherzig sind, dann sollten wir das gerne tun. Man kann Barmherzigkeit üben, einfach aus einem Pflichtbewusstsein heraus. Und sicherlich ist pflichtbewusst barmherzig sein immer noch besser, als gar nicht barmherzig zu sein. Aber als Christen, da sollte unsere Barmherzigkeit keine pure Pflichterfüllung sein, sondern eine Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes. Weil er uns gegenüber so barmherzig ist, darum können auch wir barmherzig sein. Und weil er uns seine Liebe schenkt, darum können wir seine Liebe weitergeben. Und weil er sich dafür entschieden hat, uns zu lieben, können wir uns auch dazu entscheiden, zu lieben, auch wenn es in uns vielleicht gar nicht so arg nach Liebe aussieht. Aber trotzdem können wir uns dafür entscheiden. Der Herr Jesus hatte nicht das Gefühl, dass er am Kreuz sterben möchte. Es war ein Gehorsamsschritt von ihm. Und so sind auch wir manchmal auf Grundlage der Liebe Gottes angewiesen, Dinge zu tun, die wir vielleicht gar nicht wollen, aber die wir tun aus Liebe zu unserem Herrn. Und in all diesen Punkten, die wir jetzt angeschaut haben, da gilt, wir sollen nicht mehr von uns halten, als sich zu halten gebührt. Soll sich keiner über den anderen erheben. Jedes Glied am Leib hat seine von Gott gegebene Funktion. Und kein Glied am Leib ist so herausragend, dass es ohne die anderen auskommt. Keins ist so toll, dass es ohne die anderen irgendwas machen könnte. Wir sind aufeinander angewiesen und darum sollten wir nicht mehr von uns halten, als sich zu halten gebührt. Wir haben also gesehen, dass es unser Herr wert ist, dass wir uns ihm völlig hingeben. Er ist es wert, dass wir seine Ehre suchen und dass seine Gnade nicht bei uns in unserem Leben stehen bleibt. Und unser Herr adelt uns dadurch, dass er uns zu Gliedern an seinem Leib macht und dass wir ihm dienen dürfen. Amen.